Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute die Steuern herumreißen. Das Lamm schaut auf internationale Finanzpolitik und den globalen Süden.
Das globale Forschungszentrum World Inequality Lab sammelt Daten zur Ungleichheit. Untersucht werden verschiedene Facetten der weltweiten Ungleichheit: globale Vermögensungleichheit, Einkommens-, Geschlechter- und ökologische Ungleichheit. Im World Inequality Report 2022 präsentierte das Team seine Erkenntnisse. Mehr als 100 Forschende aus aller Welt gingen über mehrere Jahre der Frage nach, wie groß ist die Ungleichheit heute? Die Antwort ist: nicht schön, steht im Vorwort des Berichts. Die globale Ungleichheit ist riesig. In Bezug auf Vermögen heißt das in Zahlen, der Anteil der unteren 50% der Weltbevölkerung am globalen Gesamtvermögen beträgt nach Schätzungen 2%. Der Anteil der oberen 10% liegt hingegen bei 76%. Wirtschaftliche Macht konzentriert sich in den Händen einer immer kleineren Minderheit. Global und in den allermeisten Regionen verschärft sich diese Entwicklung seit den 70er, 80er Jahren ungebrochen. In der World Inequality Database stehen die Daten allen zur Verfügung. Es ist die umfassendste Datenbank über wirtschaftliche Ungleichheit. Das World Inequality Lab konstatiert, im Jahr 2021, nach 3 Jahrzehnten der Handels- und Finanzglobalisierung, sind die globalen Ungleichheiten nach wie vor extrem ausgeprägt. Sie sind heute ungefähr so groß wie auf dem Höhepunkt des westlichen Imperialismus zu Beginn des Jahrhunderts. Warum? Warum hat die Dekolonialisierung so wenig gebracht? Nach der konventionellen öffentlichen Darstellung endeten die kolonialen Muster der Ausbeutung mit dem Abzug der Kolonialtruppen, Flaggen und Bürokraten aus den Gebieten des globalen Südens, schreibt Jason Hickel zusammen mit weiteren Wissenschaftlern im Artikel «Imperialist Appropriation in the World Economy». Doch dem ist nicht so. Die Wissenschaftler quantifizieren die imperialistische Aneignung mittels einer Fußabdruckanalyse. Wo werden Arbeit und Ressourcen erbracht? Wo wird der Wert letztendlich erfasst? Das Wirtschaftssystem ist eine globale Ungleichheitsmaschine. Bis heute. Es gibt eine Reihe von Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Armen den Reichtum der Reichen finanzieren. Steuerhinterziehung und illegale Finanzströme sind zwei davon. Beide Mechanismen führen direkt in die Schweiz. Wie ist es dazu gekommen? Hat sich seither etwas geändert? Gibt es realistische Bestrebungen für mehr Gerechtigkeit? Unser Gast ist Dominik Gross. Er ist Experte für Steuer- und Finanzpolitik bei der NGO Allianz Süd. Fürs LAM hat er darüber geschrieben, wie koloniales Kapital auf dem Schweizer Finanzplatz landete und bis heute dessen Spitzenposition sichert. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Dominik Gross, in gewissem Sinne hört man ja in den letzten Jahren einiges über die Folgen der Kolonialgeschichte, aber was man nicht so wahnsinnig oft hört, ist, was das mit Geldströmen zu tun hat, was das mit Steuerpolitik zu tun hat. Wenn wir jetzt da ansetzen in den 50er Jahren, wo ja viele Länder, vor allem des afrikanischen Kontinents, auch andere, sozusagen unabhängig geworden sind, was ist denn da auf den Finanzmärkten, auf den internationalen passiert?
Also ich stütze mich da hauptsächlich auf Vanessa Ogle, das ist eine Historikerin, die hat sich quasi diese Gleichzeitigkeit von Dekolonisierung und Entstehung der Offshore-Strukturen, des Offshore-Systems, also quasi der berühmten Steueroasen, angeschaut. Die Reichen in Tanger, also Tanger im Norden von Marokko heute, quasi gegenüber von Andalusien, war ja eine internationale Zone. Und das wurde quasi zwischen den Kolonialmächten irgendwann mal so ausgehandelt. Und dann mit der Unabhängigkeit von Marokko kam Tanger zu Marokko. Entsprechend gab es da ein Steueramt und einen Fiskus, und das gab es vorher nicht. Und dann stellte sich für diese Reichen die Frage, wohin jetzt mit ihrem Geld, weil wenn sie es einfach nach Paris zurückgebracht hätten, hätten sie französische Steuern bezahlt. Und die waren in der Nachkriegszeit sehr hoch, also mit heute nicht mehr vergleichbar, nicht nur in Frankreich. Und dann hat sich Genf angeboten, weil das war praktisch, man redet dieselbe Sprache, das Bankgeheimnis war intakt, Finanzplatz Genf hat schon seit dem 19. Jahrhundert bewiesen, dass sie quasi mit Schwarzgeld sorgfältig umgehen. Und dann sieht man quasi einen Fluss von Geld von Tanger nach Genf. Das hat Vanessa Ogle in diversen Archiven gefunden. Und sie erzählt dann so Anekdoten, das hat wirklich mit dem Geldkoffer quasi über die Straße von Gibraltar übergesetzt wurde und dann mit Schmugglern weiter in die Schweiz.
Tanger, das scheint ja so ein bisschen ein Spezialfall gewesen zu sein. Hat es eine allgemeine Abwanderungstendenz dieser Gelder gegeben nach den Unabhängigkeiten?
Ja, also Vanessa Ogle sagt eigentlich, das ist sozusagen halt ein sehr dankbares Beispiel, aber es ist stellvertretend für eine allgemeine Entwicklung eigentlich. Also man hat das Geld aus den Kolonien rausgebracht, also sowohl Private, die in den Kolonien gelebt haben, Europäerinnen, Europäer, und auch Firmen, weil die einfach befürchteten, dass sie zur Kasse gebeten werden von diesen neuen unabhängigen Ländern, die natürlich Geld gebraucht haben, um quasi Staatsdienste aufzubauen, überhaupt eine staatliche Infrastruktur, Bürokratie und so weiter. Und haben versucht, das irgendwie so unterzubringen an den Finanzmärkten und auf den Banken, dass sie eben woanders nicht plötzlich Steuern bezahlen müssen. Also die koloniale Bevölkerung in den afrikanischen Kolonien war auch oft steuerbefreit. Also war das überhaupt etwas eine neue Erfahrung auch für sie, dass sie überhaupt mit der Tatsache von Steuern konfrontiert wurden. Was man dann aber sieht, ist, das Geld ist dann eigentlich, oder dieses Kapital ist dann wieder zurückgeflossen. Also es wurde dann im Laufe der 60er, 70er, 80er Jahre bis heute eigentlich schon reinvestiert, teilweise in der Region, aber dann halt durch europäische Firmen mit den Steuerstrukturen, über die wir ja noch reden werden, die dazu führen, dass dieses Geld nicht in den Ländern blieb, sondern halt genauso wie schon zu Kolonialzeiten in die europäischen Zentren eigentlich zurückgebracht wurde.
Und das heißt, die Frau Ogle stellt da sozusagen fest, dass es auch zeitlich zusammenpasst mit dem, dass sich ja dann nicht nur Genf, wo es die Tradition ja schon gab, angeboten hat, sondern dass da auch andere so Offshore-Steuerparadiese entstanden sind, aus dem Grund, weil sich da ein Markt geöffnet hat.
Genau. Das war dann vor allem bei den englischsprachigen Kolonien der Fall. Und das Vereinigte Königreich war da grundsätzlich schon mal sehr gut aufgestellt, weil sie ja diese Überseeterritorien hatte. Und die haben sich dann zu sehr wichtigen Playern in diesem neuen Offshore-System entwickelt. Also die kennt man ja auch irgendwie. Caymans, British Virgin Islands, Bahamas, Bermudas.
Das heißt, dieses Geld, das da in Bewegung geraten ist, das hat reichen EuropäerInnen damals gehört? Oder wer hat der Anspruch eigentlich drauf gehabt?
Ja, also das war natürlich, ich meine, die Leute, die in den Kolonien Geld verdient haben, das waren Europäer. Nicht nur, aber vor allem. Die Engländer oder die Briten haben stark auch mit lokalen Eliten gearbeitet, die natürlich vom Kolonialsystem auch profitiert haben. Belgien hat mehr oder weniger alles zerstört im Kongo und der König hat dann alles selbst eingesackt. Und in Frankreich hat man versucht, eigentlich diese Länder in den französischen Staat zu integrieren. Von dem her waren das auch unterschiedliche Ausgangspunkte, aber grob kann man sagen, das war europäisches Geld, weil Europäer mit der kolonialen Ausbeutung Geld gemacht haben und der ganze Sinn des Kolonialsystems war, mit möglichst wenig Aufwand, sprich auch Tiefenlöhnen oder gar keinen Löhnen, also sprich Zwangsarbeit, Sklaverei, möglichst viel Wertschöpfung und also Wohlstand über die kolonialen Wirtschaften zu generieren.
Also man kann sagen, doch einigermaßen zweifelhafte Herkunft dieser Geldströme. Und es ist ja so, dass bis heute, man hört das formuliert von vielen Menschen in vielen verschiedenen Formulierungen, dass es ja leider Gottes, es wäre schon schön, denen würde es besser gehen im Süden, aber die kriegen halt selber nichts auf die Reihe. Und obwohl sie ja jetzt unabhängig sind und eigentlich alles viel besser ist als früher. Dass da so immense Geldströme abgeflossen sind, auch für Arbeit, die dort verrichtet wurde, schlussendlich in den Händen von Europäern gelandet ist. Was hat denn das für eine Bedeutung für das, wie sie aufgestellt waren nach dieser Unabhängigkeit?
Dieses verbreitete Denken, dass die zu nichts fähig sind, das zeigt auch schon, wie auch quasi im Finanzsystem ein Rassismus drin ist, der auch als Rechtfertigung für diese Ausbeutung funktioniert. Ich würde sagen, wirklich bis heute. Es begegnet mir auch nicht nur an SVP-Veranstaltungen dieses Vorurteil. Das zieht sich wirklich ziemlich erschreckenderweise durch die ganze Bevölkerung, würde ich sagen. Und Wenn man jetzt mal die Gegenwart anschaut, ich meine, es sind zum Beispiel nicht nur, aber es sind Schweizer Banken, Schweizer Rohstoffhändler, die in diese korrupten Strukturen integriert sind, beziehungsweise die sie oft auch ermöglichen. Dafür gibt es ja x Fälle, also zum Beispiel die Credit Suisse in Mosambik, die UBS in Papua-Neuguinea, Glencore in Chad. Das ist eigentlich immer dasselbe Muster. Es gibt eine lokale Elite, die natürlich korrupt ist, die das Land ausbeutet, und es gibt quasi internationale Strukturen, die davon profitieren und auch die entsprechenden Systeme anbieten, um auch heute quasi Korruption, Geldwäscherei, Steuervermeidung, Hinterziehung zu ermöglichen. Wenn es jetzt um die Mitte des 20. Jahrhunderts geht, da war es so, es fehlte eigentlich von Anfang an das Geld. Das hat mit dem Ganzen, mit der Ausgestaltung schon damals des globalen Finanzsystems auch zu tun. Und es gab dann Versuche der Länder des globalen Südens in den 60ern und 70ern bei der UNO eine neue ökonomische Weltwirtschaftsordnung aufzubauen, die eben quasi diese strukturellen Probleme, die es eigentlich den Ländern des Südens praktisch verunmöglichten, quasi da aufzuholen, dass man dort eine Alternative dazu entwickelt hätte, zu dem System, das vorherrschend war.
Und diese Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt?
Nein, also man kam relativ weit. Dieses System, das da vorgeschlagen wurde, das war die New International Economic Order. Die feiert jetzt gerade ihren 50. Geburtstag, das heißt 1974, war der Höhepunkt dieses Ding. Und es gab, soviel ich weiß, Resolutionen bei der UNO, die erfolgreich waren, aber es wurde in dem Sinne nie umgesetzt.
Die New International Economic Order, kurz NAEO, schlug vor, die Entwicklungsländer sollen das Recht haben, multinationale Unternehmen zu regulieren. Sie sollen das Recht haben, Vermögenswerte in ausländischem Besitz zu verstaatlichen, wenn dies notwendig ist. Das Recht, ihre Wirtschaft durch Zölle zu schützen, das Recht, miteinander zu kooperieren, um vernünftige Rohstoffpreise aufrechtzuerhalten, und vor allem die Freiheit, diese Dinge zu tun, ohne Vergeltungsmaßnahmen oder eine Invasion durch westliche Mächte befürchten zu müssen. Die New International Economic Order hätte den Weg in eine bessere Zukunft ebnen sollen. Stattdessen war sie der Höhepunkt vor dem Fall. Was ist passiert? Jason Hickel beschreibt in seinem Buch «The Divide», wie sich daraufhin die politischen Führer der USA, Englands, Frankreichs, Italiens, Japans und Westdeutschlands zusammenschlossen, um den Erfolg des Südens bei den UN zu brechen. Sie gründeten eine Allianz, aus der später, zusammen mit Kanada, die G7 hervorging. Als Gegenpol übrigens zur Gruppe der 77, der Länder des globalen Südens. Das Ziel der G7 war es, dem Aufstieg der Entwicklungsländer und der NAEO entgegenzuwirken. In den Jahren nach der Resolution und im Zuge des Kalten Krieges kam die Bewegung des globalen Südens ins Wanken. Die USA halfen dabei, die stärksten Befürworter von Indonesien bis Chile zu stürzen. Die wachsenden Schulden dieser Länder waren ein weiteres Problem. Verschuldete Länder waren nun gezwungen, Kredite vom Internationalen Währungsfonds IWF zu sehr unvorteilhaften Bedingungen zu akzeptieren. Anfang der 90er Jahre brach dann die Sowjetunion zusammen. Für die Länder des globalen Südens bedeutete dies, sie verloren einen ihrer wichtigsten Verbündeten. Die Vereinigten Staaten etablierten sich als führende Supermacht und diktierten die Regeln. Und die New International Economic Order verschwand für immer aus dem Gedächtnis des Westens.
Kommen wir mal in die Schweiz. Die Schweiz war lange Zeit berüchtigt dafür, dass viele Gelder dieser Eliten in den Ländern des Südens, von denen du schon gesprochen hast, ihr Geld hier lagern konnten. Da ist ja doch ein bisschen was passiert in den letzten Jahrzehnten. Man versucht, diese Gelder zurückzuverteilen. Wie erfolgreich war denn das und wie fest gesetzlich verankert ist das? War das Goodwill der Schweiz oder hat man hier wirklich Gesetze gemacht, die das verunmöglichen, diese Praxis?
Nein, Goodwill war es nicht. Erstens und zweitens ist natürlich die Frage, ist das tatsächlich so oder ist das vor allem Propaganda? Ich glaube, viele erinnern sich noch daran, als der Druck auf das Schweizer Bankgeheimnis nach der Finanzkrise von 2008 extrem hoch wurde, weil die Deutschen, die Franzosen, die Amerikaner schlicht und einfach mehr Steuereinnahmen brauchten, weil sie quasi diese Finanzkrise bekämpfen mussten. Da kam ja quasi das Schweizer Bankgeheimnis so richtig ins Blickfeld dieser mächtigen Länder. Hans-Rudolf Merz, der damalige Finanzminister aus Appenzell-Innerrhoden, hat dann gesagt, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch noch die Zähne ausbeißen. Und ich würde sagen, leider war diese Prophezeiung gar nicht so falsch. Es hat dann eben OECD-Reformen gegeben, wie diese Einführung des automatischen Informationsaustausches 2017, wo die Schweiz dann eigentlich in mehreren Schritten dazu gezwungen wurde, den einzuführen. Die EU hat mit schwarzer Liste gedroht. Das hätte massive Konsequenzen gehabt für die Schweizer Wirtschaft, sprich Sanktionen eigentlich. Also das heißt, Schweizer Banken müssen der Schweizer Steuerverwaltung Daten liefern über ausländische Kunden in der Schweiz. Und das wird dann mit den Herkunftsländern dieser Bankkunden in der Schweiz, werden diese Informationen ausgetauscht. Das soll diese Herkunftsländer in die Lage versetzen, diese Kunden, die Staatsbürger dieses jeweiligen Landes sind, korrekt zu besteuern. Das eine Problem dabei ist, dass gerade die Länder des globalen Südens gar nicht die Voraussetzungen erfüllen, also sowohl rechtlich wie infrastrukturell und so weiter, um in dieses System einzutreten. Also es ist ein bisschen wie in einer Fünfer-WG, wo man darüber diskutiert, wie jetzt das Küchenregime aussieht und zwei von dieser WG sind nicht anwesend. Dann ist es irgendwie logisch, dass deren Interesse irgendwie unter die Räder gerät. Obwohl es gibt ein sogenanntes Global Forum, da sitzen weit mehr Länder am Tisch, als die OECD Mitglieder hat. Aber es ist natürlich auch so, wenn man sich nicht einig ist in der WG und der eine zahlt viel mehr Miete als der andere, dann ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, du zahlst viel weniger Miete, halt die Schnauze. So ähnlich geht das bei der OECD auch zu und her. Man hat Regeln definiert, die die reichen Länder erfüllen können und viele ärmere Länder können die nicht erfüllen. Das andere Problem ist, dass es einfach sehr viele Schlupflöcher gibt, um diesem automatischen Informationsaustausch auszuweichen. Und drittens, an den Gesetzesartikeln, auf denen das Schweizer Bankgeheimnis fundiert, hat sich nichts geändert, seit den 40er Jahren nicht. Und in dem Sinne ist es einfach falsch zu sagen, das Schweizer Bankgeheimnis sei tot. Das Geheimnis ist intakt und das hilft vor allem Leuten, die in der Schweiz Wohnsitz haben. Also sobald jemand ein afrikanischer, nigerianischer Ölbaron in der
oder ein schwedischer Möbelhersteller.
Genau, sein Chalet im Wallis hat oder eine Villa am Genfersee, dann sind die nach wie vor geschützt vom Schweizer Bankgeheimnis.
Hört, hört, das Hörkombinat hat seit neuestem einen Steady-Account. Steady ist eine Internetplattform, wo man Projekte, wie zum Beispiel das Hörkombinat, mitfinanzieren kann. Wir bieten diesen Podcast zwar weiterhin gratis an, freuen uns aber gerade deshalb über finanzielle Unterstützung. Auf unserer Steady-Seite könnt ihr eine Hütte oder einen Palast kaufen, sprich ein Bezahlabo abschließen. Ihr könnt euch aber auch nur für den Newsletter einschreiben, um keine Folge zu verpassen.
Außerdem haben wir uns tatsächlich dazu durchgerungen, auf den sozialen Medien Präsenz zu markieren. Ab sofort gibt es uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter und Blue Sky. Ja, es gibt zu viele von denen. Jedenfalls, an all diesen auch ästhetisch brillanten Orten könnt ihr uns folgen, uns verlinken und mit uns in Kontakt treten, falls ihr Anregungen habt.
Vielen, vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon da auch bei den Konzernen ein bisschen und gerne werden hier Zahlen präsentiert in diesem Format. Diesmal ist die Zahl 112. Du schreibst, dass internationale Konzerne jedes Jahr 112 Milliarden Dollar Gewinne in die Schweiz verschieben. Hier zahlt man an vielen Kantonen tiefe Steuern. Wie wichtig sind denn die Steuern für das System der Schweiz, die sie dadurch einzieht?
Sie sind in einzelnen Kantonen sehr wichtig, in anderen Kantonen sind sie weniger wichtig. Beim Bund machen sie insgesamt etwa 10% der gesamten Steuereinnahmen aus. Also insgesamt haben der Bund, die Kantone und die Gemeinden etwa 22, 23 Milliarden Steuereinnahmen durch die Besteuerung der Gewinne von Unternehmen. Davon gemäß Berechnungen von Gabriel Sückmann, diesem Ökonom, der sich auf die ganzen Steuerumgehungsfragen spezialisiert hat, sind etwa 8 Milliarden von diesen 22 kommen quasi aus Gewinnverschiebung. Das heißt, Gewinne, die in der Schweiz versteuert werden, die eigentlich, wenn man sich anschaut, wo sie erwirtschaftet wurden, woanders versteuert werden sollten. Insofern ist das schon eine Summe, diese 8 Milliarden. Wenn man jetzt aber eben auf die gesamten Steuereinnahmen anschaut oder hochrechnet, ist das nicht wahnsinnig viel. Aber es ist zum Beispiel für Basel-Stadt enorm wichtig. Also dort fallen ein Drittel aller Steuereinnahmen, ging auf Unternehmen zurück, die spezielles Steuerregime hatten. In Basel ist es vor allem Pharma. Und in Zug sind es vor allem die Rohstoffhändler und am Genfersee auch Rohstoffhändler, auch so Retail-Konzerne, also Konzerne, die irgendwie Lebensmittel oder sogenannte Non-Food-Güter herstellen, Rasierer zum Beispiel, Procter & Gamble, Nestle und so weiter, die sitzen vor allem im Genfersee-Bogen. In Solothurn gibt es vor allem KMUs, Solothurn kann es relativ egal sein, wie diese internationale Steuerlandschaft genau ausgestaltet ist. Also die Steuereinnahmen sind eigentlich nicht unbedingt, würde ich sagen, das Haupthindernis, wenn man jetzt das Ganze abschaffen würde. Der Bundesrat zum Beispiel spricht dann einfach immer auch von Zehntausenden von Arbeitsplätzen bei diesen Steuerreformen. Also es gab ja diese Unternehmenssteuerreform 3 2017, dann gab es eine weitere Steuerreform 2019, dann kam diese Mindeststeuer letztes Jahr, und jedes Mal sagt der Bundesrat, wenn man nicht genau das macht, was er sich vorstellt, gehen Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren. Welche ganz genau und wo, das sagt er nicht. Die Frage ist auch, wie viele von diesen Leuten, die dort arbeiten, würden in der Schweiz arbeitslos oder würden sie einfach mit den Firmen mitwandern, die dann irgendwo anders hingehen, weil das sowieso oft internationale Leute sind, sogenannte Expats.
Die globale Mindeststeuer hast du gerade schon angesprochen, die ist ja von vielen Ländern eingeführt worden, 2024 auch von der Schweiz. Die sagt jetzt, dass Unternehmen, die mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz haben, müssen in diesen Ländern, wo das umgesetzt wird, ihre Gewinne mit mindestens 15% versteuern. Also schreibt vor, drunter darf der Steuersatz nicht sein. Und wenn man es zum Beispiel schaut bei der deutschen Bundesregierung, die schreibt dazu, der Wettlauf um die niedrigsten Steuersätze wird damit bald der Vergangenheit angehören. Klingt mal super, aber du bist mit dieser globalen Mindeststeuer, glaube ich, nicht so zufrieden. Wieso?
Ja, erstens, weil ich nicht der Einzige bin. Also sämtliche meiner Kolleginnen und Kollegen in der internationalen Zivilgesellschaft, die sich um Steuergerechtigkeit kümmern, sehen das ähnlich. Wir stützen uns auch da immer jeweils stark auf die Analysen ab, die unsere afrikanischen Kolleginnen machen, weil darum geht es uns ja hauptsächlich, dass die Fortschritte machen können. Das Problem bei der Mindeststeuer, hauptsächlich eigentlich drei. Also das erste ist, der Steuersatz ist zu tief, weil der globale Durchschnittssteuersatz bei den Gewinnsteuern für Unternehmen liegt bei etwa 24-25%. Das heißt, es ist immer noch 10 Prozentpunkte tiefer. Das heißt, man kann immer noch Steuerwettlauf gegen unten betreiben. Das zweite Problem ist, die Frage ist ja, wie werden diese zusätzlichen Steuereinnahmen verteilt? Und am Anfang dieser Verhandlungen sah das gar nicht so schlecht aus. Der ursprüngliche Vorschlag aus dem Sekretariat der OECD, die quasi diese technischen Lösungen ausarbeiten, der hätte tatsächlich zu einer ziemlichen Umverteilung geführt. Dann wurde das quasi im Laufe der Verhandlungen wegverhandelt. Also Irland, die Schweiz, Luxemburg, also alle, die kein Interesse daran hatten, dass das System wirklich funktioniert, haben da stark dagegen verhandelt. Am Ende hat es dazu geführt, dass die Mehreinnahmen eben nicht in den Ländern anfallen, die hohe Gewinnsteuersätze haben, sondern in jenen Ländern, die sowieso schon Tiefe haben. Das heißt, eigentlich werden die Falschen belohnt. Das sind eigentlich die Hauptgründe, weswegen wir dagegen sind.
Wenn du jetzt aufzählst, die Länder, die das wegverhandelt haben, Schweiz, hast du gesagt, Irland, Luxemburg, die sind alle unter den Top 10. Einer Liste, nämlich der Liste vom Tax Justice Network, die haben die Staaten gerankt nach dem Ausmaß, in dem sie von internationaler Steuervermeidung profitieren. Die Schweiz ist da Nummer 4. 1 bis 3 sind die Virgin Islands, Cayman Islands und Bermuda. Jetzt, um mal wieder auf die Länder des globalen Südens noch genauer zu kommen, was bedeutet denn die Praxis zum Beispiel der Schweiz, wenn sie da so hoch oben ist auf der Profitliste von Steuervermeidung? Wie wirkt sich das aus auf die Länder des globalen Südens?
Das hat hauptsächlich mit dem Schweizer Rohstoffhandel zu tun. Also 50% aller gehandelten Rohstoffe laufen in irgendeiner Art und Weise über die Schweiz. Das heißt, das Material selbst kommt nicht in die Schweiz, aber der ganze Finanzmarkthandel mit Rohstoffen findet hier statt. Und wenn diese Rohstoffhändler hier sehr tiefe Steuersätze haben oder kriegen, dann ist der Anreiz sehr groß, dass sie die entsprechenden Gewinne, die sie mit dem Rohstoffabbau zum Beispiel in afrikanischen Ländern machen, in die Schweiz verschieben. Und das heißt schlicht, der Reichtum ist im Boden, in afrikanischem und lateinamerikanischem und asiatischem Boden. Und die Gewinne daraus fallen in der Schweiz an. Die Konsequenzen davon sind einfach, dass wie seit den 50er Jahren schon öffentliche Mittel fehlen in diesen Rohstoffabbauländern, um vernünftige Strukturen aufzubauen.
Jetzt ist es so, in den letzten Jahren kann man ja beobachten, auch unter zum Teil großem Gejammer traditionell reicher westlicher Staaten, dass es Staaten gibt, die so ein bisschen im Aufsteigen sind. Die BRICS-Staaten werden da immer genannt, also große Länder wie China, wie Indien, wie Brasilien mit großen Volkswirtschaften, die werden immer wichtiger. Wenn es solche Staaten, die da bis jetzt so traditionell nicht so beteiligt waren an diesen ganzen Praktiken, von denen wir jetzt gesprochen haben, wenn die wichtiger werden, steigt da der Druck, etwas wirksam zu ändern? Muss er sehen, dass zum Beispiel China auch schon immerhin Nummer 16 ist auf dieser Liste vom Tax Justice Network?
Ja, der Druck steigt schon. Also man sieht das auch bereits bei der UNO, weil immerhin haben 2/3 der UNO-Mitgliedstaaten entschieden, dass man mehr Steuerpolitik bei der UNO betreiben will, mit der sogenannten UNO-Steuerkonvention. Es wurde schon im letzten Jahr entschieden, dass man eine solche Steuerkonvention ausarbeitet. Das soll bis 2027 passieren. Und die Hoffnung da ist, dass diese Rahmenkonvention für die internationale Koordination in Steuerfragen, wie das offiziell heißt, dass die Möglichkeit bietet, all diese internationalen Regeln im Steuersystem zukünftig eben nicht mehr bei der OECD auszuhandeln, sondern bei der UNO.
Ja, und die Schweiz als viertbester Staat, was Steuervermeidung betrifft, ist ja auch Mitglied der UNO. Welche Rolle spielt denn da die Schweiz? Was bringt die Schweiz da für Haltungen ein?
Ja, ist natürlich Pech, dass man 2002 der UNO beigetreten ist. Nicht wahr? Scherz beiseite. Ich habe schon das Gefühl, dass die Schweiz hat grundsätzlich nicht wahnsinnig Lust auf diesen Prozess. Man sitzt dort und lässt seine Statements raus, und in diesen Statements sagt man eigentlich vor allem, bei der UNO soll nichts verhandelt werden, was nicht schon bei der OECD verhandelt wurde. Das ist das sogenannte Duplication-Argument, also bitte nicht verdoppeln, die OECD quasi bei der UNO verdoppeln.
Ja, aber das ist ja absurd, wenn in einer Körperschaft 39 Staaten sitzen und in der anderen 193.
Die Verdoppelung ist insofern auch ein schlechtes Argument, weil wieso soll man, wenn man schlechte Regeln aufgestellt hat und merkt, dass sie nicht funktionieren, das sagen nicht nur afrikanische Regierung und die Schweizer und die globale Zivilgesellschaft, sondern auch Steuerrechtsprofessoren gehen davon aus, dass die globale Mindeststeuer gar nicht funktionieren will. Wieso soll man es dann nicht an einem anderen Ort nochmals versuchen? Die Schweiz hat natürlich an sich kein Interesse daran, dass sich an den OECD-Regeln irgendwas ändert, weil, wie man sieht, sind wir oder ist die Schweiz nach wie vor eine der Hauptprofiteurinnen davon. Ich finde aber, die Schweiz muss aufpassen, dass sie ihr gutes Renommee bei der UNO nicht verliert. Stichwort gute Dienste. Bei der UNO-Steuerkonvention macht sie alles andere als gute Dienste. Sie vertritt hardcore ihre eigenen Interessen und sorgt für Konflikte. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, als was die Schweiz ihre Außenpolitik verkauft.
Werden sich die Interessen der wenigen Reichen und Mächtigen weiterhin durchsetzen? Oder entfaltet ein gemeinsam auftretender globaler Süden genügend Power, um der imperialen Aneignung des Nordens ein Ende zu setzen? Und wenn ja, was wären die Konsequenzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich Michael Gallant und Ode Darnall im Artikel «Who's Afraid of the Global South?» im Nachrichtenmagazin «Foreign Policy». Sie schreiben, dass das Wiederauftauchen des globalen Südens in der Tat eine Bedrohung für die bestehende internationale Ordnung darstellen könnte. aber vielleicht ist das eine gute Sache für uns alle. Wie bereits die Erklärung der New International Economic Order festhält, es gibt eine enge Wechselbeziehung zwischen dem Wohlstand der entwickelten Länder und dem Wachstum und der Entwicklung der Entwicklungsländer. Der Wohlstand der internationalen Gemeinschaft als Ganzes hänge vom Wohlstand ihrer einzelnen Teile ab. Die beiden argumentieren, dass ein Ende der vorherrschenden Wirtschaftsordnung auf Kosten derer gehen würde, deren Gewinne von einem stetigen Zufluss billiger, ausbeutbarer Ressourcen und Arbeitskräfte im globalen Süden abhängen. Menschen, die ihr Geld durch Arbeit verdienen, würden aber von einem Ende des globalen Race to the Bottom profitieren. Die erneute Vormachtstellung des Südens sehen sie als Chance für eine gerechtere, wohlhabendere und friedlichere Welt für alle. Möge es ein halbes Jahrhundert später doch noch gelingen, die Mechanismen des globalen Wirtschaftssystems umzupolen. Die Dekolonisierung des internationalen Steuersystems würden einen wichtigen Beitrag leisten, um Wohlstand von vornherein gerecht zu verteilen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.